Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Amen.
Ich bete. Dafür wollen wir dir von Herzen Dank sagen, du unser Herr Jesus Christus, dass du dir so in dein Herz und damit in des Vaters Herz schauen lässt. Danken dir für dieses Gebet, das du kurz vor deinem Tod im Beisein deiner Jünger gesprochen hast. Und dass sie sich das gemerkt haben, erinnern konnten und dass wir es heute nachlesen, hören können. Und dass uns das gute Impulse geben will. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns diese deine Worte zu Herzen gehen lässt. Dass sie uns innerlich immer mehr erfüllen und unser Leben heilsam verändern und prägen. Amen. Liebe Gemeinde, als die Jünger mit Jesus in ihrer Mitte reitend den Ölberg hinabzogen, da waren sie voller Erwartung, was dort nun in Jerusalem geschehen werde. Und auch viele derer, die mit ihnen nach Jerusalem zogen, Pilgerinnen und Pilger, sie hegten große Erwartungen im Blick auf diesen Mann. Was erwarten wir von ihm? Was erwartest du von Jesus Christus? Das Passafest war an sich schon immer voller Erwartungen. Das Fest der Befreiung aus Ägypten ist natürlich dann besonders mit Erwartungen und Hoffnungen erfüllt, wenn Menschen in Unfreiheit leben. Wie das jüdische Volk damals zur Zeit Jesu. Nicht ohne Grund war bei diesem Fest jedes Jahr der Statthalter vor Ort, der sonst in Caesarea am Mittelmeer seine Residenz hatte. Und er kam natürlich nicht alleine, sondern er brachte eine ganze große Schar von Soldaten mit. Und so kochte nun die Erregung erst recht hoch, als Jesus in die Stadt einzog. Als die Jünger zu singen begannen, Hoschiana, übersetzt, hilf doch. Und gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Klarer kann man seine Erwartungen ja wohl kaum zum Ausdruck bringen. Jesus von Nazareth, der Meschiach, der Messias, der Heilskönig Israels. Nun sind seit dem Einzug einige Tage vergangen. Jesus hat im Tempel gepredigt und er hatte die Tische der Münzhändler, Wechsler und der Händler umgeworfen und sich damit so richtig unbeliebt gemacht bei der Tempelbehörde. Er hatte sich Streitgespräche geliefert mit den Autoritäten des Volks, mit den frommen Laien, den Pharisäern, genauso wie mit den Theologen, den Schriftgelehrten und mit den Priestern und den Leviten, die den Tempelbetrieb organisierten. Er hatte es zugelassen, ja sogar positiv hervorgehoben, als eine Frau eine ganze Flasche teuerstes Salböl über ihm ausschüttete. Und nun hatten sie gerade feierlich gegessen und getrunken. Jesus hatte ihnen die Füße gewaschen. Und anschließend hatte er begonnen, eine lange Abschiedsrede zu halten. Aber warum Abschied? Doch da kommt er zum Schluss und er beginnt zu beten. Wir haben den Anfang dieses Gebets gerade gehört und können es ja hier auch an der Wand immer noch lesen. Welche Gedanken müssen in den Jüngern in diesem Augenblick aufgestiegen sein, als er nach einer sehr langen Rede ansatzlos zu beten beginnt und darin feststellt, dass seine Stunde jetzt gekommen ist? Ja, welche Stunde denn? Das kann doch nur bedeuten, ich kann mir die Verwirrung der Jünger geradezu bildhaft vorstellen. Da hatte er in seinen langen Reden nach dem gemeinsamen Mahl und nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, vom Abschied und vom Tod gesprochen und davon, dass es keine größere Liebe gibt als die, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Und dann hatte er sie seine Freunde genannt. Und er hatte davon geredet, dass er ihnen vorausginge, um ihnen Wohnungen zu bereiten. Und dass sie ja den Weg dahin, wohin er ginge, wüssten. Und dass es gut für sie wäre, dass er sie zurückließe, weil sie dann einen anderen Beistand erhielten, der sich an alles erinnerte und ihnen auch noch das, was sie bisher noch nicht verstanden hatten, erklären würde. Und dass so ihre Freude vollkommen würde. Und jetzt betet er von der Stunde, die gekommen ist, und bittet Gott, ihn zu verherrlichen, damit er Gott damit verherrlicht. Ja, verherrlichen, das klingt doch ganz anders als Sterben und Tod. Das klingt doch nach Erfolg, nach Ruhm, nach Sieg, nach Herrschaft. Das klingt doch nach Herrlichkeit, nach Größe, nach Macht. Das klingt doch nach Leben. Und da sind sie wieder, die hohen Erwartungen der Jünger an ihren Meister. Doch irgendwie klingt auch das andere mit. Jesus spricht davon, dass er doch den Vater schon verherrlicht hat. Und natürlich, da steht ihnen sofort das vor Augen, was gerade wenige Tage vorher geschehen war, wie er den Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Und dann fallen ihnen so nach und nach so manche andere Episoden ein, die sie mit ihm erlebt haben, wie er 5000 Menschen oder weitaus mehr als 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht hatte. Oder damals, als sie über den See schipperten und er schlief und das Meer tobte und mit einem Wort, Schweig, hatte er den See beruhigt. Oder wisst ihr noch damals, wie er über den See gelaufen ist und wir dachten, es wäre ein Gespenst? Ja, und natürlich auch seine Predigten, die waren schon spitze. Damals, oberhalb des Sees, selig sind die. Aber ja, natürlich, auch da hatte er schon vor allem die genannt, die eigentlich eher auf der Schattenseite des Lebens stehen. Er hatte davon gesprochen, dass auch sie, seine Schüler, dann selig sein würden, wenn sie um der Gerechtigkeit und um seines Namens willen verfolgt würden. Und er hatte davon gesprochen, die Feinde zu lieben, und wenn man geschlagen wurde, auch noch die andere Wange hinzuhalten. Und so war er ja doch auch vor wenigen Tagen nicht hoch zu Ross, sondern auf einem Esel in die Stadt eingerissen. Und sein Aufstand gegen die Tempelgeschäfte war das einzige Mal, dass er handgreiflich geworden war, und eine Waffe hatten sie in seinen Händen nie gesehen. Und dann seine Geburt. Die war ja nun alles andere als herrlich gewesen, doch wohl mehr ärmlich, erbärmlich. In alledem soll er Gott schon verherrlicht haben? Darin soll er das getan haben, was ihm Gott auftrug? Nur darum ging es ihm, dass er den Namen Gottes offenbarte, also den Menschen sagte, wie Gott ist, und ihnen zeigte, wie Gott handelt, und dass sie, seine Freunde und Schüler, glauben, dass er von Gott kommt und nur das getan hat, was Gott ihm möglich gemacht und aufgetragen hat. Aber was ist denn jetzt? Was wird jetzt passieren? Das stelle ich mir vor, ist in den Köpfen der Jünger rundgegangen. Ihre Verwirrung, ihre hohen Erwartungen und zugleich das Gefühl, dass sie möglicherweise enttäuscht werden könnten. Wir heute, wir schauen ja schon weiter. Wir wissen doch, wie es weitergegangen ist. Nach diesem Gebet Jesu, das noch ein wenig länger war, nach diesem Gebet ging sie zum Ölberg und dort wurde er verhaftet. Und sie, die Jünger, flohen. Und Jesus wurde gefoltert, verurteilt und ans Kreuz geschlagen. Er starb. So hatten sich das die Jünger nicht vorgestellt. So hatten sie sich Verherrlichung nicht vorgestellt. Und auch ihr eigenes Leben, dass das eine solche Wendung nehmen würde, das hatten sie sich so nicht gedacht. Als Schüler, als Komplizen eines am Kreuz hingerichteten Gottessohnes, doch wohl eher eines Verbrechers. Wie steht es um unsere Erwartungen? Ja, natürlich, wir wissen heute mehr. Wir kennen die Geschichte. Wir wissen, dass mit dem Tod nicht alles aus war. Wir wissen, dass Jesus auferstanden ist. Wir wissen es, weil die Jünger Jesu, die Frauen und Männer, die damals mit Jesus unterwegs gewesen waren, weil diese das bezeugen, dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern das Grab leer war und dass sie ihm begegnet sind. Mit Worten und vor allem dadurch, dass sie sich nicht in alle Winde verstreut haben, verzweifelt, verängstigt, enttäuscht, sondern dass sie zusammenblieben, hoffnungsvoll, mutig haben sie das bezeugt. Und damit, dass sie öffentlich sich trauten, von ihm zu reden, den die Römer in Zusammenarbeit mit der Führungsschicht der Juden vor kurzem als Verbrecher ans Kreuz genagelt hatten. Und wir wissen, dass er in den Himmel aufgefahren ist, dass er zur Rechten Gottes sitzt. Wir wissen das alles, wenn wir es glauben. Und wenn wir es glauben, dann glauben wir auch, dass er alle Macht im Himmel und auf der Erde hat. Und dass deshalb doch auch unser Leben gelingen müsste. Dass er doch dafür sorgt, dass es uns gut geht. Also nochmal, welche Erwartungen haben wir? Ich weiß nicht, welche du hast. Welche Hoffnungen hast du auf Christus gesetzt oder setzt du auf ihn? Ich denke, dass unsere Gebete uns gut darüber Auskunft geben, was wir erwarten und erhoffen. nämlich das, was wir von Gott erbitten. Und nun weiß ich auch nicht, was du so in deinen persönlichen Gebeten bittest. Da kann ich nur von mir sprechen, dass ich zunächst einmal vor allem darum bete, dass meine Frau und meine Kinder bewahrt bleiben. Und dass, wenn jemand, den mir am Herzen liegt, einer von Ihnen oder auch bei Inge eben beispielsweise, darum bete, dass derjenige, diejenige wieder gesund wird. Und ich bete um Kraft und Konzentration und um Gelingen in den Berufen von meiner Frau und meinen Töchtern. Und ich bete dafür, dass Gott sie und mich auf Reisen bewahren. Und ich bete um Kraft für meine Aufgaben. Und dass beispielsweise meine Predigt heute hier ankommt. Natürlich gut ankommt. Ist es verkehrt, so zu beten? Nein, ich glaube nicht. Es gibt keine verkehrten Gebete, die sich ernsthaft an Gott wenden und sich auf Jesus Christus berufen. Er hat uns dazu aufgefordert, in seinem Namen, dem Vater im Himmel, alles zu sagen und zu bitten, was uns bewegt, auf dem Herzen liegt. Aber unsere Gebete verraten uns, was wir von Gott erwarten. Bittest du darum, dass du mit deinem Leben Gott verherrlichst? Dass du tust und umsetzt, was Gott dir möglich gemacht hat? Dass du mit dem, was du tust und was du erlebst, wie dein Leben verläuft, anderen Menschen den Namen Gottes offenbarst? Dass du also ihnen zeigst, wie Gott ist und was Gott tut? Spiegeln unsere Leben wider, dass Gott uns neues Leben geschenkt hat und Liebe schenkt, immer wieder neu? Ein Leben, das sich nicht in diesem Leben erschöpft, und eine Liebe, die bedingungslos ist und grenzenlos? Beten wir dafür, dass das aus unserem Leben hervorleuchtet und wir damit eben Gott verherrlichen? Jesus hat so gebetet. Er hat Gott darum gebeten, dass er auch auf den letzten Metern seines Lebenswegs Gott verherrlicht, so wie er eben Gott zuvor verherrlicht hat. Und wie Gott ihn zuvor verherrlicht, so soll er nun auch ihn verherrlichen. In dieser Woche las ich eine Auslegung zu diesen Versen. Das ist, so schrieb der Autor, kein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Vielmehr sind beide, Sohn und Vater, Vater und Sohn, vom anderen begeistert. Sie bezeugen sich gegenseitig. Der andere tut für mich, was ich nicht tun kann. Lob in den höchsten Tönen, eben Verherrlichung. Indem Vater und Sohn sich verherrlichen, sagen sie einander, du bist mein Ein und Alles. Ich bin, was ich bin, durch dich. Und so den anderen groß machen, das macht sie nicht klein. Im Gegenteil, sie werden beide durch den anderen größer. Soweit diese Gedanken des Autors, den ich da gelesen habe. Und ich finde diesen Gedanken trefflich. Genau. Jesus will Gott so auch in der nun sich zuspitzenden Situation verherrlichen. Darin, dass er Gottes Namen offenbart, dass er den Menschen zeigt, wie Gott ist. Und dass sie in ihm, in Jesus erkennen, was Gott tut. Er gibt seinen eigenen Sohn, lässt ihn in den Tod gehen. Gott will sich darin, er will sich eben dort am Kreuz finden lassen. Dort am Kreuz offenbart sich Gottes Passion in doppelter Bedeutung dieses Wortes. Als Leiden am Menschen und als Leidenschaft für den Menschen. Jesus wird von Gott verherrlicht, erhöht am Kreuz. Und Jesus verherrlicht Gott dort am Kreuz. Dort offenbart Gott, dass er uns Menschen in diesem Leben nicht allein lässt, sondern gerade in die tiefsten Tiefen unserer Existenz hinabsteigt. Dorthin, wo es wirklich wehtut. Dorthin, wo wir wirklich nicht mehr können. Dorthin, wo wir nur noch flehen können, stammeln können. Hilf doch, Hosianna, erbarm dich. Sollten unsere Erwartungen an Gott, an Jesus Christus, die sein, dass unser Leben immer wunderbar und schön ist, dann werden sie enttäuscht werden. Sollten unsere Erwartungen an Jesus Christus die sein, dass er immer Heilung schenken muss, dass wir als Christen geistlich ständig auf einer Welle des Erfolgs surfen, dann werden wir enttäuscht werden. Solltest du gerade an dem Punkt sein, an dem du mit deinem Leben nicht klarkommst, weil es nicht rund läuft, vielleicht gerade alles nur furchtbar ist und du nicht mehr aus noch ein weißt und dabei gleichzeitig noch diese Zweifel an dir nagen, wie dir das denn als Christ alles passieren konnte und kann, dann kann dir hier, genau an dieser Stelle, Christus ganz neu begegnen. Dann kann diese Erfahrung eine heilsame Enttäuschung für dich sein. Deine Erfolgserwartungen an ihn werden eben als Täuschung, als Selbsttäuschung entlarvt. Heilsam ist das, weil gerade da, in der Tiefe, in der Not, im Scheitern, er dir begegnen will. Und dir damit zeigt, dass er dich gerade so gebrauchen will. Dass du eben gerade darin Gott verherrlichst. Dass du zugibst und es aushältst, gescheitert zu sein, es nicht hingekriegt zu haben. Mal wieder nicht vielleicht. Und dass du gerade da ein Schüler für deinen Herrn bist, ihm folgst, wenn du Leiden annimmst und aushältst und darin Gottes Kraft für dich und eben auch für andere spürbar und sichtbar werden kann. Dass du gerade darin für andere zu einem unübersehbaren Hinweis auf den lebendigen Gott wirst, wenn du beispielsweise eben nicht von einer schweren Krankheit geheilt wirst, weiter mit ihr und mit Gott ringst und eben gerade darin dein Glaube an Gott sich bewährt, bewahrheitet, weil du trotz alledem und darin irgendwie für dich selbst vielleicht auch, aber auch für die Menschen um dich herum auf unvorstellbare Weise oder unbegründet, wie auch immer, eben überraschend, aber dennoch Freude und tiefen inneren Frieden ausstrahlst. Bin ich bereit, für Christus den Kopf hinzuhalten? Hätte ich den Mut, in einem Land ohne Religionsfreiheit mich zu Christus zu bekennen, auch wenn das für mich und meine Familie Nachteile hätte? Werde ich an Christus festhalten, auch wenn ich schwer und unheilbar krank werde? Werde ich darin Gottes Weg sehen können, mit dem ich ihm diene? Den Weg, auf dem ich ihn verherrliche? Ich weiß es nicht. Ich kann es nur hoffen. und mich in den guten Tagen meines Lebens darauf vorbereiten. Weil mir bewusst ist, dass ich auf diese guten Tage kein Anrecht habe, dass sie ein Geschenk sind, ein Geschenk Gottes. Und dass ich für dieses Geschenk dem Herrn danke, ihn lobe und ehre dafür, ihn dafür verherrliche und meine Beziehung eben auch darin pflege und sein Leiden damals immer wieder bedenke und mitleide mit all den Kreaturen und Menschen in dieser Welt, die im Leiden leben müssen, im Gegensatz eben an der Stelle zu mir. Jesus sagt es in seinem Gebet, da seine Jünger zuhören durften und dem auch wir zuhören dürfen. Er sagt in seinem Gebet, Jesus Christus als Sohn Gottes erkennen und vertrauen, ihm sein Leben anvertrauen, das bedeutet ewiges Leben haben. Liebe Schwestern und Brüder, das heißt doch nichts anderes, als dass wir es jetzt schon haben. Wer zu dem lebendigen Gott eine Beziehung hat, ihn Vater nennen kann, in ihm seinen Schöpfer erkannt und in Christus seinen Retter und Erlöser erkannt hat, der hat jetzt schon das Leben, das diese Welt und diese Zeit überdauert. Er ist in den Lebensraum der schöpferischen und der bewahrenden und der befreienden Liebe hineingezogen. Dieser bedingungslosen und grenzenlosen Liebe, die stärker ist als der Tod. Und sich das gefallen zu lassen, sich daran zu freuen, das in und mit seinem Leben zu zeigen, das bedeutet, ihn zu verherrlichen. Und das dürfen wir von Gott und Christus erwarten. Amen.